Möchte jemand von Ihnen noch irgendwas ergänzen, einwenden, nachfragen zu dem bisher so skizzierten, einfach so diese knappe Lebenslauf? Ja, was ich noch vergessen habe, ist, er war 4 Jahre alt. Da kam er eben reinmarschiert ins Zimmer in der Früh und sagte, Jack. Und ab dort hat er nicht mal hingehört, wenn man Clive oder Staples oder irgendwas sagt. Also seine Freunde nannten ihn, so wollte er genannt werden, Jack. Es gibt doch eine Biografie über ihn, die heißt einfach Jack. Also als Titel. Also die Namen hat er immer nur CS, nie ausgeschrieben. Von ihm her, das hat ihm irgendwie nicht gefallen, Jack. Nur, dass Sie sich nicht wundern, wenn Sie das irgendwo so lesen oder so, nicht? Das so hieß er und so haben ihn seine Freunde genannt. Sonst hat er schon die Briefe schon unterschrieben, natürlich mit Louis und CS, also davor CS Louis, aber die persönlichen Briefe Jack. Die Anrede von der Familie und auch dort hat das so hingehört. Also, Louis hat bis zu seinem Tod 38 Bücher veröffentlicht, 9 literaturwissenschaftliche Werke, 2 Bände Verse, 6 Bände Erzählungen und Romane, 7 Märchen, 11 Bände religiöse und philosophische Essays und 3 autobiografische Werke. Und dann kamen aus dem Nachlass noch 20 weitere Bände dazu, 4 Bände Briefe, 2 Bände Erzählungen, 8 Bände Essays, 2 Bände Gedichte noch einmal. Also ganz breit, wobei er einen schönen Aufsatz darüber geschrieben, dass er sagt, es beginnt immer mit einem Bild. Der ist also sehr visuell eingestellt. Da haben wir, dass er, der König von Narnia, dass das Ganze entstanden ist aus einem Bild, wo in einem verschneiten Lichtung zwischen Tannenbäumen, auf denen so der Schnee liegt, steht ein Faun und hält einen Sonnenschirm unter einer Laterne. Das war also so diese Initiationsvision, aus dem dieses ganze Buch der König von Narnia entstanden ist. Im Original heißt das The Lion, the Witch and the Wardrobe, also der Löwe, die Hexe und der Wandschrank. Seine 4 Kinder, 4 Geschwister, die werden vor den Bombenangriffen der Deutschen aufs Land verschickt und kommen in so ein altes Haus von einem alten Professor und da ist eben also ein riesengroßer Schrank, so begehen kann, wo so die Sachen drin hängen und die kleine Lucy, die läuft da rein und auf der Rückseite hat der Schrank keine Wand, sondern da ist sie auf einmal im Wald und Schnee liegt darum und eine Laterne steht dort und dann tanzt da ein Faun mit Sonnenschirm. Und so fängt das an und dann stellt sich raus, dass das eben die böse Hexe ist, die das ganze Land da eben im Schnee verdeckt hat und die das durchsetzen will. Und einer der Geschwister, auch die kommen alle dann irgendwann drüben hin und einer von den Geschwistern lässt sich auch von der Hexe einwickeln und wird da zum Verräter. Und dann muss er eigentlich dafür sterben, aber dann stirbt der Löwe dafür und der wird dann aber wieder lebendig, wie das so geht. Und dann werden also dann die Geschwister, so die ersten Könige von diesem Reich eben Narnia. Und dann sind sie schon erwachsene Könige und fertig und sind auf einer Jagd und reiten da in den Wald und auf einmal durch so ein Tor durch und dann sind sie wieder in der Wohnung. Dann ist überhaupt nur eine halbe Minute vergangen oder so in unserer Welt hier. Und so setzt sich das in den Bänden auch wieder fort. Beim zweiten Band, die sind eigentlich am Weg, Ferien sind rum und man fährt weg und auf einmal packt es sie und schwupp, dann sind sie wieder in diesem neuen Land, weil dort ein Nachkomme von den Königen dort eben eine Trompete dann noch gefunden hat, ein Horn und wenn er das bläst in der größten Not, dann kommen die Helfer wieder und dann geht das wieder los oder so ähnlich. Und so die Geschichten, so zieht sich das dorthin. Also diese sehr visuelle Art, nicht von der Idee eines Buches, einer Erzählung, sondern von diesen Bildern ausgehend, das war für ihn prägend. Aber jetzt fangen wir erstmal an, wenn wir das Werk im Ganzen angucken, dann wäre das erste tatsächlich dieses Autobiografische, wobei eben eigentlich nicht viel über sich persönlich erzählt, sondern meint, das sei nötig, das zu machen. Ich hatte es schon genannt, also The Pilgrim's Regress als erstes und dann eben Surprised by Joy, Impatient at the Wind. Geht weiter, das ist eine Wordsworth-Zeile. Und dann eben die Tagebuchblätter von A Grief Observed, die er so geschrieben hat und dann eben veröffentlicht hat, wo er da tobt und schreit und sagt, also wie kann man da sagen, sie ist jetzt in Gottes Händen war sie auch hier und was hat er aus ihr gemacht, woher, wie soll ich da ruhig sein, dass es hinterher weitergeht? Nicht? Was kann da eigentlich sein, wer ist denn eigentlich Gott oder so, bis er dann wieder zur Vernunft kommt und auch feststellt, dass er das Selbstmitleid lassen muss, weil das Bild der Geliebten auch wie zuschneit, sondern man muss die Dankbarkeit und die Freude entdecken. Trauer ist sowieso eine Seite eigentlich von Dankbarkeit, deswegen versuche ich da auch mal darauf hinweisen, wenn Leute in so einer Situation sind, zu sagen, würden sie denn jetzt weniger traurig sein wollen, weil sie dann weniger Grund zum Dank hätten oder so, und dann sagen die Leute, nee, das eigentlich doch auch wieder nicht. Also dass das schon da irgendwie so nochmal zusammengehört und wo er nochmal bleibt, natürlich dann sein Leben lang amputiert, aber man kann wieder und soll ja auch wieder leben, so wie das ja auch in einem Märchen da ist mit dem Tränenkrüglein, wo die Mutter weint und weint über ihr verstorbenes Kind und das Kind erscheint ihr dann und sagt, also guck mal, mein Totenhemd ist ganz nass, also so kann das ja nicht weitergehen, du kriegst den Krug, den kannst du noch voll weinen, aber dann ist Schluss, bitte. Nicht so diese Form, so wie ja auch der Sporgen, der Erste, der so einen Lehrstuhl in Europa hatte für medizinische Ethik, ein Buch geschrieben hat, hast du denn auch eingewilligt, dass ich sterbe? Und man einfach feststellt in der Kinderonkologie, dass die Kinder nicht sterben können, wenn die Eltern sie nicht loslassen. Nicht jedes Kind, aber immer wieder welche. Und sodass also die Mütter, wenn sie das Kind nicht loslassen, nur schuld sind, dass sich das länger hier quält und leidet. Wenn die sich durchringen, das Kind loszulassen und es gehen zu lassen, dann kann es früher sterben und muss nicht so lange leiden. Und das hat er da versucht, in diesem Buch anzusprechen, mit diesem Titel, bist du denn auch, hast du auch eingewilligt oder so ähnlich heißt es, also, dass ich sterbe oder so etwas. Als Hilfe für die Eltern, die in dieser traurigen Situation sind. Dass das als Dimension sich da auch nochmal zeigt oder hingehört. Nicht, dass man das mitsieht und ringt sich also dann durch und sagt, nein, da habe ich ja vorher gar nicht gedacht, sondern ich habe einfach nur um mich geschlagen und nenne das Denken, ich muss wieder anfangen zu denken, so kann es ja nicht sein. Und was bedeutet das eigentlich und was heißt das, um sich da wieder zur Ordnung zu rufen, die dann hingehört in der Situation. Also diese ersten beiden Bände, die ihm seine geistige Entwicklung vom Atheismus über den Idealismus, den Pantheismus und den Theismus zum Christentum schildern, obwohl er selber immer gesagt hat und eigens das versucht hat, seinen Studenten klarzumachen, wir müssen diese moderne, romantische Betrachtung, dass wir meinen, über die Bücher, also dem Künstler nahe zu kommen, dass man das irgendwie so romantisch und sentimental da angeht. Man muss einfach wissen, dass in der klassischen Epik und so eine andere Sicht auf den Menschen da war. Und das den jungen Menschen zu vermitteln, da hat er sich ziemlich anstrengen müssen, das zu tun. Und so geht es auch hier nicht um ihn, sondern dass er wirklich denkt, er meint, er müsse das hier so vermitteln. Und er hat dann mal geschrieben, die Häresien, welche die Menschen verlassen, werden von ihnen am meisten gehasst. Die Dinge, die ich am nachdrücklichsten behaupte, sind jene, denen ich lange widerstand und die ich erst spät annahm. Also wo er selber sagt, ich habe da selber drin gelebt in diesen Sachen, während jemand anders da denkt, wie kann man überhaupt nur, sagt er, ich habe das von innen gewusst, wie gut man damit leben kann und einem da nichts fehlt, angeblich und so. Wo das dann auftauchen muss, dass das sichtbar wird, eben den Rationalismus, den Irrationalismus, den Ästhetizismus, den Hegelianismus, den Freudianismus und was es da alles gibt, den heroischen Nihilismus, die führt er alle vor und zeigt eben, wie das Menschen faszinieren kann und wie das aber doch in eine Sackgasse führt darin. Und dieses Surprised by Joy, das meine ich, könnte man wirklich zu den großen Autobiografien zählen, deren erste große die Confessiones von Augustinus waren, wo es ja auch nicht um den Augustinus geht, sondern dass da eben ein Bischof sich hinsetzt und sagt, ich will euch das mal schreiben, weil das unser aller Situation ist, so wie Newmans Apologia pro vita sua, das ja auch zu den großen Büchern gehört, dass das dort auftaucht. Also das eigentliche Thema, das er hat, und darüber werden wir auch reden müssen, ist das, was Lewis Joy nennt. Und da sagt er extra, das Das Wort ist vielleicht nicht richtig, aber er wählt es. Warum wählt er es? Weil er sagt, jeder, der das einmal erlebt hat, möchte das immer wieder erleben. Das selber ist aber eigentlich keine Freude, sondern eher ein Schmerz, eine Sehnsucht, ein Stich der Sehnsucht. Das ist damit gemeint. Dass der einen trifft, aber eben ein Schmerz, den, wie gesagt, man sich eigentlich wieder wünscht und wo er selber eben auch einen Großteil seiner Verwirrungen und Irrungen darauf zurückführt, dass er immer dieses Gefühl haben wollte, bis er begriffen hat, nein, das Gefühl ist falsch. Ich muss hinter dem her sein, worauf sich das Gefühl bezieht. Also ich muss nicht meine Sehnsucht empfinden, sondern ich muss mich auf das richten, wonach ich mich da sehne, auch wenn ich es noch nicht kenne. Das ist der entscheidende Punkt. Und diese Erfahrung mit der Sehnsucht, die hat das erste Mal gemacht, da war er eben auch 3 oder 4 und da hat sein älterer Bruder, hat so auf einem Blechdeckel, hat er so einen kleinen Garten eingerichtet mit so Pflanzen und so drauf und da hat es ihn irgendwie so berührt und gestochen, dass es dann, das war auf einmal dieses Gefühl und dann hat er es anderes Mal noch gehabt in einem der Büchlein von der Beatrix Potter, diese kleinen Bändchen da über die Tiere eben. Und Squirrel, Napkin, glaube ich, heißt es, Napkin, das da vorkommt. Und dann hat es noch mal bei so einem Vers empfunden, so nordisch, deswegen war auch das so vom Wagner so angetan, da geht es darum, dass Baldur, der Gott Baldur, erschossen wird. Also Baldur, der Schöne, ist tot. Es war ja so, dass der Muttergöttin Freya das Orakel gesagt hat, ihr Lieblingssohn, der Gott des Frühlings im Baldur, der werde getötet werden. Und dann hat sie ja Boten hingeschickt an alle Geschöpfe und Lebewesen, die haben alle versprochen, ihm nichts zu tun. Und übersehen haben sie die Mistel, die auf den Bäumen wächst. Und als sich dann die ganzen Asen, dann, also die ganzen Götter da das Vergnügen darauf machten, so mit Beilen und Äxten auf den zu schmeißen, die flogen alle hin und machten dann eine Kurve, weil die ja alle der Göttin Freya versprochen haben, ihm nichts zu tun. Und dann legt dann der Loki, der Böse, der legt dem blinden Hödur, der da im Rollstuhl sitzt, einen Mistelzweig auf den Bogen und sagt, jetzt schieß doch auch mal. Und der erschießt dann den Baldur und deswegen haben wir es hier so dunkel und leben hier nicht so wie die Italiener, nicht? Das sind die Folgen dann davon, dass wir eben hier im neblichten Norden herrschen. Nicht? Und da hat ihn also so dieser, auch da, wer diesen Vers las, Baldur, der Schöne ist tot oder so, wieder dieser Stich der Sehnsucht in eine andere Welt hinein. Das nannte er Joy. Sagt Ex, das ist ein Terminus technicus, das ist überhaupt nicht Freude, aber es ist etwas, was einen einfach reicht und wo er eben lange lernen musste, bis er begriffen hat, ich darf nicht das suchen, das ist es nicht, sondern ich muss suchen, worauf sich das richtet. Ja?
Also das ist dann so thematisiert, also philosophisch später, diese, also den Realitätsverlust, wenn man zu sehr auf die Gefühle geht. Und
ja, ja, dass man, das ist ja das Problem, ich habe das immer so angemalt, dass wir Menschen sind ja, also ein Tier ist einfach so. Ich habe immer gemeint, und Gott ist so, der griechische Gott. Neues ist nur Aesios, einfach so. Und wir sind sowas. Also wir wollen, wir streben nach etwas, wir wollen etwas, wir lieben etwas oder jemand und zugleich lieben wir unser Leben. Und die Frage ist dann immer an den Menschen, liebt er eigentlich mehr sein Leben oder liebt er mehr seinen Geliebten? Das ist das Problem bei all diesen Vollzügen, wo ich immer sage, man merkt, dass manchmal an der Gemeinde, je nachdem schon allein wie die singt, geht es dir wirklich um Gott oder singt die nicht einfach bloß so aus dem Bauch und im Bauch und ist da eigentlich nur in sich, in ihrer Frömmigkeit da oder so etwas. Also hier ist das auch das Problem. Es gibt ja auch so Schlager, der ich bin verliebt in die Liebe oder so. Das heißt, der andere ist eigentlich nur das Trampolin. Eigentlich will man schweben und der andere dient als Trampolin. Nicht? Und das ist so der Punkt, dass ich also hier, anstatt mich hier auf die Sehnsucht zu richten, sollte ich mich darauf richten. Das ist gemeint und die Gefahr ist, dass wir uns darauf richten als darauf. Wir haben so gesagt, wenn jemand da eben im Konzert sitzt und hört halt einen Mozart oder was auch immer, man ging eben auf den Rosenkavalier, dann ist eben die Frage, wenn der zur Hälfte in seiner Musikalität badet, statt in dem Gegenüber, dann fehlt ihm genau die Hälfte seiner Aufmerksamkeit für das, wofür er eigentlich da sein sollte jetzt. Also das ist das, genau dieses Problem, was da auftaucht. Und das hat er entdeckt mit der Zeit. Er sagt, das verwickelt mich, verwirrt mich, lässt mich auch leerer zurück. wenn ich nur das gesucht habe. So wie bei Tagträumen auch. Da ist dann eigentlich keine, da baut sich nichts auf, kräftigt sich nicht, stärkt sich nicht. Wenn ich also das durchbringe, das gehört schon wieder dazu, klar. Ich habe das dann immer eher so gemalt, dass es vielleicht so darum liegt. So, irgendwie so mit dabei. So wie die Emmaus-Jünger, die hinterher sagten, brannte nicht unser Herz. Das heißt, die müssen ja den Temperaturunterschied schon vorher gemerkt haben, sonst können sie sich hinterher nicht mehr daran erinnern. Nicht? Aber die waren so abgelenkt mit der ganzen Geschichte, dass sie es gar nicht richtig mitgekriegt haben. Und so etwas, meine ich, steckt da also hier mit drin, wenn sie sagt, wenn ich habe zu lange und zu sehr diesen Stich gesucht, statt das, worauf er zielt. Und das musste ihm irgendwann aufgehen. Vor allen Dingen musste ihm auch aufgehen, dass es eben tatsächlich Mythen gibt, die wahr werden. Das war seine Formel dann. Also Mythen gibt es, aber es gibt ja diese berühmte Mythendefinition von Sallustios. Das ist jetzt nicht der Sallust, den man da aus dem Lateinunterricht kennt, sondern das ist so ein Philosoph 200 nach Christus, der hat gesagt, Mythos ist das, was immer ist und nie geschehen ist. Also was immer gilt und immer ist, aber niemals wirklich sich zugetragen hat. Und hier eben gerade nicht, sondern das musste er lernen, das war also dieser Knoten, der da irgendwann reißen musste, warum soll nicht auch ein Mythos wahr werden? Das ist ja eine Frage der ganzen religionsgeschichtlichen Schule. Soll ich sagen, weil da etwas da und dort schon mal vorkam, dann kann das jetzt gar nicht echt sein, sondern man orientiert sich nur daran. Louis hat sich da lustig gemacht in einem Artikel, den hat er geschrieben, weil er wusste ja nun selber, erstmal war er Literaturwissenschaftler, zweitens kannte er seinen verehrten Freund, den Williams, so, der da eben den Tiger eingeführt hat, dass er gesagt hat, wenn die Leute so sich benehmen wie sonst die Exegeten, dann würden die sagen, entweder hat der Louis seinen Löwen vom Tiger vom Williams Charles Williams abgekupfert oder der Charles Williams hat mit seinem Tiger den Löwen vom Louis abgekupfert, dass da keiner was abgekupfert hat, sondern jeder für sich das entwickelt hat und dass es nochmal anders ist in all dem oder in dem Zusammentreffen und dass zum Beispiel die Evangelien überhaupt nicht, sagt er, die Stilmuster und die Textkennzeichen von Legenden tragen, sondern dass es einfach ein eigenes Genus Literarium ist, was da gar nicht unterzubringen ist. Es sind keine Legenden. Legenden haben Sie sofort, wenn Sie die Apokryphen lesen. Aber nicht diese eigentümliche Sprachform in dieser knappen Form und der historischen, so wie das in den Evangelien läuft. Das ist einfach falsch angewandt. Und da ist er ja wirklich zu Hause. Das ist erschienen, das ist um so ein Band in mehreren Aufsätzen mit ihm, der heißt, wie der Laie blökt. Weil er sagt, er ist eben ein Schaf, nicht? Das blökende Schaf, und sagt da mal den Hirten da die Meinung, was die da so erzählen. Und da ist das so der größte Aufsatz drüber drin. Die Sammlung heißt, im Englischen heißt sie Far Seeds and Elephants. Also diese kleinen Samenkörner der Farne, nicht? Die sind ganz klein, und Elefanten. Und wie die halt verwechselt werden da. So. Und der bekannteste Aufsatz, der anspruchsvollste da drin, ist also dieser über die Exegese, wo er das mal vornimmt und sagt, wenn ich mir das jetzt als Literaturwissenschaftler und als Dichter, als Schriftsteller angucke, was die sich da zusammenreden, da zum Teil, das ist keine vernünftige Hermeneutik. Und nimmt das so auseinander von dort her. Also, da müsste man schon mal sehen, was das jeweils ist, die richtige literarische Form, dass das damit hineingehört. Also, dass er dieser Geschichte nachgeht und die erzählt, um hier zu sagen, wie sieht das aus, wie komme ich auf diese Wege wieder hin, bis er dann eben 52, und da war er schon 54, ja, nicht? 52, die Joy Davidman war damals 37 Jahre alt, wo er das so gefunden hat. Und das kommt ja auch schön. Wahrscheinlich haben einige von Ihnen ja auch diesen Film gesehen, Shadowlands, oder? Im Deutschen hat es geheißen Späte Liebe. Also es ist ein englisches Theaterstück gewesen. Eben, Sie haben gesagt, Sie haben es auch gesehen als Theaterstück, nicht? In London. Und das ist dann eben verfilmt worden. Einmal eben von der BBC vor Jahren, schwarz-weiß noch. Und dann hinterher prächtiger oder so in Hollywood noch einmal. Bei uns heißt es im Original Shadowlands, weil er immer spricht, dass diese Welt wie die Schatten sind. Und im Deutschen hat es dann geheißen Späte Liebe. Oder so, wo diese Geschichte mit der Joy Davidman dargestellt wird, wie dann diese Amerikanerin da kommt und die grünen Engländer schockiert, wie die sich da so benehmen, wenn die eben so daherredet, wie halt so die Amerikanerinnen daherreden. Nicht? Die sind dann einigermaßen verwundert darüber, bis die sich da so hineinfinden. Also, dass das so gegeben ist, und so schreibt er das dann auch. Nicht? Er schreibt da so in einem seiner Briefe an eine anglikanische Ordensfrau, schreibt er, ich heiratete, was ich wusste, eine sehr kranke und, wenn nicht ein Wunder geschieht, sterbende Frau. Und natürlich weiß sie von ihrem Zustand. Ich würde es nicht dulden, dass man einer Erwachsenen und einer Christin Lügen erzählt. Wie Sie sich vorstellen können, sind neue Schönheit und neue Tragik in mein Leben eingetreten. Sie würden überrascht sein, oder vielleicht auch nicht, Fragezeichen, wenn Sie es wüssten, ein wie starkes und seltsames Glück zwischen uns ist, ja sogar Fröhlichkeit. Das ist ja auch so ein Satz von ihm, dass er sagt, es gibt niemals nur üble Zeiten und gute Zeiten, sondern in üblen Zeiten sind auch immer ein Sprengsel von Freude drin und auch in den schönen Zeiten gibt es immer üble Dinge. Also das, was wir uns so erträumen, stetiges Glück und vollkommene Gleichmäßigkeit, das kriegen wir eben nicht. Was man kriegt, ist diese Mischung, die immer wieder begegnet und die man aufnehmen könnte. Und da eben schreibt er einen Brief an einen anderen Freund, wo er schreibt, also ein vorzeitiger seniler Verlust von Kalzium. Ich war sehr gelähmt und hatte den Sommer viel Schmerzen. Ich verlor Kalzium ebenso schnell, wie Joy es gewann. Ein Tauschhandel, wenn es einer war, für den ich sehr dankbar bin. Nicht? Also diese merkwürdige Geschichte, die dort, wo das hineingehört. Und dann eben Grief Observed, davon haben wir schon gesprochen, das nochmal tiefer reicht, meine ich, auch als der Ackermann von Böhmen oder so, die Geschichten. Dann gibt es eben seine Gedichte, einerseits diese narrativen Poeme, die Balladen und dann auch sonst Gedichte, die schön sind. Aber ich finde, mir persönlich gefallen eben tatsächlich besser mehr die Prosa-Sachen. Ich sagte schon, am liebsten war ihm selbst lange dieser Roman Perelandra, das ist ein Name für die Venus. Aber erstmal vorher ist er erstmal bekannt geworden mit den Screwtape Letters, davon haben wir schon gesprochen, wo er wirklich also schöne Dinge deutlich macht, die man sich auch merken kann. Zum Beispiel sagt an einer Stelle der Oberteufel zum Unterteufel: Musik und Stille, wie hasse ich beides. Nicht? Ja klar, in der Hölle herrscht ein Höllenlärm, wie wir wissen. Nicht? Das heißt, er macht hier ganz an so einem einfachen Beispiel deutlich, Guardini hat ja sein erstes Buch, also nach den Qualifikationsschriften, hat geheißen Der Gegensatz. Versuche zu einer Philosophie des lebendig Konkreten. Das Leben ist auf Gegensätzen aufgebaut. Hell, dunkel, warm, kalt, massiv und durchsichtig, linear und flächig. Der größte Gegensatz ist der zwischen Mann und Frau, also der Gegensatz der Geschlechter. Und jetzt gibt es eben die Gnosis, die zählt auch Gut und Böse unter die Gegensätze. Und das ist genau der Fehler, da hält sich also Guardini mehrere Seiten drüber auf in seinem Buch, dass man das ja nicht verwechseln darf. Denn wenn Gut und Böse auch so ein polarer Gegensatz wäre, dann dürfte das Böse ja gar nicht fehlen. Wie wollen Sie aber dann das Böse definieren? Wenn ich sagen, ich behaupte, böse muss heißen, das, was nicht sein soll. Und wenn Sie jetzt sagen, das, was nicht sein soll, soll sein, was sollen wir dann noch weiter denken? Das ist aber nicht auszurotten. Der Gedanke, Gut und Böse gehört zusammen und die Welt wäre reicher. Und da macht er dieses, finde ich, dieses schöne Beispiel, Musik und Stille sind ein Gegensatz. Aber Musik und Lärm ist kein Gegensatz. Und was wäre denn das, wenn man zum Anhören einer Mozart-Sonate erstmal 2 Stunden am Schleifstein stehen müsste ohne Ohrenschutz? Hinterher hört man überhaupt nichts mehr. Geschweige denn also jetzt eine Sonate besser als vorher. Nicht? Das ist ja Unfug. Sodass also das Böse der Widerspruch zum Guten ist und nicht ein Gegensatz. Das ist der Widerspruch zu den Lebensgegensätzen. Musik und Stille, das gehört zusammen. Und beides hasst der Teufel. Nee? Ja.
Martin Luther wird auf diesen komischen Satz zugeschrieben, wo er sagt, ich bin der Gott, der das Gute und das Böse schafft.
Ja.
Sodass also in dem protestantischen Denken solche Dinge eingedrungen sind, dass Gott ja auch das Böse sei.
Das steht tatsächlich, ja. Ja, ja, das steht tatsächlich an einer Stelle, also im Alten Testament, und hängt damit zusammen, dass wir im Alten Testament noch eine Entwicklung der Gottesgeschichte haben. Und zuerst wird ja, denkt Israel Gott als den Stammesgott. Und es gibt noch die anderen Götter. Und er denkt nur, unserer ist mächtiger. Und dann muss eine Menge passieren, bis die dann sagen, nein, die anderen sind gar keine. Und auf diesem Weg dorthin gehört jetzt diese Gestalt hin. Das heißt, dieser Text weist eigentlich ab, dass es da böse Gegengötter gibt, die da stören. So wie manche Leute das ja auch denken, als wäre der, viele Christen denken das immer noch, habe ich also gemerkt und öfter schon dazu dann also das korrigieren müssen, dass sie sagen, der Teufel ist sowas wie ein Gegengott. Nicht, weil auch Jesus erzählt das Gleichnis, dass er gesät wird und dann wächst da Unkraut mit. Und dann sagt man, ja, wer ist denn das, wo kommt das Unkraut her? Das hat der böse Feind getan, sagt er dann. Und deswegen denken viele Leute, der Teufel ist wirklich so etwas wie bei den Persern, wo es einen guten Gott gibt und einen bösen Gott. Und wenn man den Leuten dann sagt, der Teufel ist ein Geschöpf Gottes, das heißt, er ist von Gott geliebt, dann sind sie ganz entsetzt. Aber was heißt denn lieben? Lieben heißt sagen, es soll dich geben. Und was tut ein Schöpfer anders, als zu sagen, es soll dich geben? Nicht? Das ist ja die Definition der Liebe durch Hannah Arendt, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Nicht? Die das also ausdrücklich formuliert, das hat sie aus einem Liebesbrief vom Heidegger sogar. Also das steht so nicht beim Augustinus und so steht es auch nicht bei Duns Scotus, wie sie dann schreibt und gedacht hat in ihrem letzten Buch, da dem Unvollendeten, da über den Geil, über den Willen da nochmal. Also es ist an beiden Stellen nicht zu finden, aber es ist eine gute Zusammenstellung. Pieper hat gesagt, Lieben heißt Gutheißung. Es ist gut, dass es dich gibt. Und das, der Schöpfer, wenn der sagt, es soll dich geben, ja, das heißt natürlich lieb. Das ist gar kein erbauliches Reden, sondern es ist strikt, sauber, korrekt gesagt, dass Schöpfung eine Tat der Liebe ist. Sie wäre es nicht, wenn Gott da was von hätte, unmittelbar in dem Sinn, dass er uns braucht. Das haben sie in den Schöpfungstexten, auf die sich Israel noch bezieht, denn die Schöpfungsgeschichte ist geschrieben in der babylonischen Kriegsgefangenschaft, im Exil, zurückgehend auf Texte, die schon vorher da waren, also Überlieferungen, aber in dieser Form geschrieben damals. Und da haben wir diese Schöpfungstexte, dieses Emuna Elish, wo das ja geschildert wird. Die Menschen werden geschaffen, um Sklaven zu sein für die Götter. Die Götter brauchen nämlich den Rauch der Opfer und haben aber keine Lust, selber da jetzt die Wassergräben zu ziehen und das Gras da also zu sorgen und dann die Viecher aufzuziehen und zu schlachten und all so ein Kram. Also dafür werden die Menschen dann geschaffen. Außerdem noch müssen sie sterben, damit die anderen Götter, die den Aufstand gemacht haben, begnadigt werden können, damit Gerechtigkeit und Gnade sich da nicht so in die Quere kommen. Und das wird geht ganz anders in der Genesis. Da sagt Gott einfach, es sei, es werde, schwupp, und dann ist es. Da findet nichts statt von diesen Dingen, die da eine Rolle spielen. Und es steht auch nicht da, dass wir dafür irgendwas nötig sind oder gebraucht werden in dem Sinn. Das ist dann schon ein neuer Schritt. Also jetzt wieder zurück. Damals stellte man sich dann vor, es gibt also den guten Gott und die bösen Götter. Und so gibt es bis heute Christen, die meinen, der Teufel wäre sowas. Wenn man sagen muss, der Teufel ist ein Geschöpf Gottes. Und Thomas schreibt in aller Klarheit, Gott liebt den Teufel, insofern er ein Engel ist. Er liebt natürlich nicht an ihm, dass er ein aufrührerischer Engel ist. Aber den Engel selber, den liebt er und hält ihn ja auch weiter am Leben und gibt ihm die Kraft, Nein zu sagen und die Kraft, uns zu drangsalieren und so. Das ist ja einer der Punkte mit der Theodizee-Problematik, das sagen auch die Rabbinen so. Der Hauptgrund für das Leid in der Welt ist Gottes Barmherzigkeit mit den Bösewichtern. Der wartet so lange, bis sie sich bekehren. Und deswegen müssen das dann die Guten aushalten, wenn es denn Gute gibt und jemand von uns kein Bösewicht wäre. Nicht? Das kann ich natürlich jetzt nicht entscheiden. Ich kenne nur mich. Nicht? Und da passt es schon hin. Also, dass man sieht, wie das aussieht. Also das müsste man so mit drin sehen. Und so, und da ist das so ein Zwischenweg, zu sagen, Licht und Dunkel, Gutes und Böses mache ich. Ein zweiter Punkt, der hier hingehört, ist, dass hier nicht geklärt ist, noch kein deutlicher Unterschied zwischen Böse und Übel gemacht wird. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, denn ich kann sehr wohl sagen, Gott schickt Leiden oder Übel als Prüfung oder als Strafe. oder so. Während vom Bösen kann ich nicht sagen, Gott schickt das Böse, dann kann ich nur sagen, nimmt es in Kauf, er lässt es zu. Da ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zwischen aktiv machen, schaffen, schicken und dem, was er immer noch rechtfertigen muss, dass er es zulässt. Aber zulassen ist es anders. Wer Böses tut, ist böse. Den kann man nicht anbeten. Wer Böses zulässt, da hat man noch eine Frage. Kannst du es rechtfertigen, dass du es zulässt? Und da gehört eben zum Glauben, behaupte ich, dass man darauf vertraut, dass er das natürlich verantworten kann und dass er auch antworten wird und das zu verantworten wird. Das hat die Tradition auch immer so gesagt. Auch Guardini hat das wiederholt gesagt, dass er das auch erwartet vom jüngsten Tag. Und das haben sie sogar, da weise ich ja dann immer darauf hin, in der früheren Übersetzung im Psalter, nämlich im alten 50. Psalm, in der alten Vulgata, da heißt es dort beim Gericht, et vincas cum judicaris, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Und genauso übersetzt es Luther auch. Der hat nämlich nicht immer aus dem Hebräischen übersetzt, der hat zwischendurch auch aufs Lateinische geschielt. Wo die Leute mit denken, nein, der hat alles der Original aus dem Hebräischen übersetzt. Im Hebräischen steht es nicht drin. Wenn Sie heute in die Einheitsübersetzung gucken, dann steht dort, du erweist dich gerecht im Gericht. Und so steht es auch im Hebräischen. Also das kann man so deuten, aber muss man nicht. Das ist eine etwas zugespitzte Übersetzung vom Hieronymus gewesen an der Stelle. Aber immerhin hat die christliche Kirche, die Christenheit, jahrhundertelang so gebetet. Et vincas cum judicaris. In den Klöstern und im Brevier. Und überall steht es so drin. Jahrhundertelang. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Und so finden Sie es auch in der Original-Luther-Übersetzung, dass er es so schreibt. Also, das heißt, dieser Gedanke, dass hier nicht bloß wir gefragt werden, sondern dass auch der Richter selber nochmal die Karten auf den Tisch legt, der ist sehr alt und ist einfach ein Bedürfnis des Menschen. Und ich meine, dass das deswegen auch hingehört, dass er hier das erklären muss, zusammen, warum diese Umwege und diese Schmerzen und alle diese Dinge, dass er das also offenlegt. So, dass das dahin gehören würde. Also, das, so würde das hingehören. Und da ist eben in diesem Vorübergehen, dass in dieser Form so formuliert, Sie haben so ähnliche Dinge auch an anderen Stellen. Zum Beispiel, Sie haben ja das Buch der Könige und die Chroniken, die einen sind später, die anderen älter. In dem einen ist es so, dass Gott die Volkszählung, den David einlädt oder ermuntert dazu, eine Volkszählung zu halten und hinterher kommt die Pest. An der späteren Stelle ist es der Teufel, der es dem David eingibt. Also da gibt es dann einfach schon so Verschiebungen und deutlichere Unterscheidungen, als sie vorher gemacht werden. Das ist einfach eine Geschichte zwischen Mensch und Gott und dann klären sich die Dinge so durch. Deswegen, Sie wissen ja noch, zu Jesu Zeiten, die Sadduzäer glauben noch nicht an ein Leben nach dem Tod, weil die konservativ waren. Die haben nur die 5 Bücher Mose gehalten und da ist eigentlich nichts mit Auferweckung erstmal von den Toten. Das kommt erst 200 vor Christus. Zusammen mit dem Makkabäer-Kämpfen und mit dem Weisheitsbuch oder so, da kommt erst dieser Gedanke der Schöpfung aus dem Nichts. Sie haben bei der Genesis keine Schöpfung aus Nichts. Da ist ja Wüste und Leere da. Tohu wabohu, nicht? Da ist ja schon was. Auch das kommt erst sehr spät. Dieser Gedanke, wirklich Schöpfung aus nichts. Und mit dem Gedanken Schöpfung aus nichts verbindet sich der Gedanke, Toten lebendig machen können. Denn sonst aus irgendwelchem Zeugs was machen, das kannte man auch so. Aber aus nichts schaffen, das ist genauso eine Kraft wie Tote lebendig machen oder umgekehrt. So wie nichts schaffen heißt, Tote lebendig machen. Das ist wirklich so dann eine Spitze. Die taucht allerdings schon früher auf. Der Elias macht ja auch schon weckt ja auch schon jemanden zum Leben. Ja?
Also Genesis 1 und 2 widerspricht nicht dem Schaffen aus Nichts.
Nein, es widerspricht nicht, sondern es wird nur nicht gesehen. Also nur das. Nein, kein Widerspruch. Völlig richtig. Vielen Dank. Nein, das wollte ich auch wahrhaftig nicht sagen. Sondern ich wollte sagen, damals ist man offenbar zu diesem Gedanken noch nicht durchgestoßen, weil das so schwierig ist zu denken und bleibt auch immer schwierig. Das zu denken, wirklich nichts. Also weder aus vorgegebenem Material noch aus Gott als Material. Das ist ja das, was so bei Plotin aussieht, mit Emanatio, das fließt aus dem Göttlichen aus. Nicht? Sondern weder noch, gar kein Material, sondern vor war da nichts. Ex nihilo sui et subjecto, haben die Subjekte, haben die Leute das formuliert in der Fachsprache.
Ist das dann der Schneidepunkt, wo praktisch jetzt die Grenze der strengen Rationalität ist und des Glaubens?
So könnte man sagen, ja. Ja.
Also in aller Schärfe.
Ja. Ich meine, die Frage ist eben, wie ist das jetzt? Also das für die Katholiken ist ja eigentlich klar, da hat das erste Vatikanische Konzil gesagt, dass wir es grundsätzlich, immerhin grundsätzlich mit der Vernunft erkennen können. Auch hier habe ich immer dazu gesagt, auch meinen Studenten, das hat de facto niemand geschafft, außer Leuten, die selber in diesem Glaubenshorizont schon drinstehen. Noch nicht mal der göttliche Platon hat das erschwungen, Schöpfung aus Nichts, sondern auch der meint, die Materie war schon immer da. Von der wird nicht gesagt, dass sie aus dem Nichts geschaffen wird. Also es hat niemand geschafft bisher.
Aber man müsste doch sagen, dass in diesen Worten des ewigen Lebens indirekt ja eine Verheißung da ist.
Selbstverständlich.
Auch jetzt bei dem Lös, der dann eben nach dem Gefühl dieser Verheißung ja sucht.
Genauso. Genauso. Also da drinnen steckt es, genau wie ich Ihnen geantwortet habe. Nicht? Es ist kein Widerspruch zu der, nicht? Sondern man muss nur, wenn man da vernünftig hinguckt, sagen, den Gedanken hatten die sicher nicht im Kopf, weil das also so schwierig ist, dass sie sagen, nee, irgendwas wird schon da gewesen sein. Wenn man sie so festgenagelt hätte, ist eine andere Frage, ob die dann nicht gesagt hätten, wo soll denn das dann herkommen, wenn das da ist, das muss er doch auch gemacht haben oder so. Wahrscheinlich, nicht? Aber so weit hat man eben nicht gedacht.
Aber es könnte doch da schon auch diese Vermutung, dass da Joy drin liegt,
ja,
sein. Und das führt dann auf den Weg.
Die ist dann schon da, ja. So ist es, so ist es.
Sonst ist ja diese Geburt, für was
ja
Geburt?
Das so ist es.
Ja,
genau so.
Na gut, man soll nicht so
ja, eben
denken, aber...
Ja, ist schon wahr.
Letztendlich.
Bitte?
Jetzt, wenn es richtig verstanden habe, auch der Luis hat also diesen Wirklichkeitssinn auch gehabt,
ja,
den er rational denken
ja
konnte und er die Wirklichkeit erkennt.
So ist es. Nee, darum geht es ihm wirklich. Das ist überhaupt ein Grundgedanke, dass es um Wirklichkeit geht bei den Leuten. Die Simone Weil sagt, die Freude ist der Sinn für die Wirklichkeit.
Und jetzt ist ja Gott nicht stumm.
So ist es.
Ja. Alles ist durch das Wort geworden.
Ja,
und
eben.
Das Wort wurde
ja
nichts, was geworden
ja
ist. Und das hat ja der Luis auch schon gehabt. Er muss erst auch
ja, nee, der Luis hat das schon gewusst.
Ja.
Ich sage eben, damals im Alten Testament hat man das nicht gewusst.
Ja, ja.
Davon war ja die Rede.
Ja,
nee. Der Luis hatte ja verschiedenes. Erstmal war er einfach so Materialist und hat es ihm nicht erklären können. Dann war er lange, das war in England, hat es einen sehr starken pantheistischen Hegelianismus gegeben, sehr ausgeprägt in diesen Jahren zwischen den Kriegen. Viel stärker als bei uns je in der Form. Und da waren viele, also die in dieser Richtung dann gedacht haben. Das ist dann schon ein Schritt über den Naturalismus hinaus, aber eben wirklich so pantheistisch, wie auch manche Leute, ganz wenige bei uns auch, also in Hegel ausgelegt haben. Während ich meine, müsste man Panentheismus sagen, aber das sind jetzt wieder so Differenzierungen noch. Und dann, dass er das bewundert auf den Theismus, also erstmal Deismus hin und dann Theismus. Und dann wieder beim Christentum angekommen. Das sind schon nochmal Schritte, die ja eigentlich nochmal gegangen werden. Man könnte auch sagen, da ist dann auch ein Unterschied drin von Philosophie zu Theologie. Nicht? Also zu Gott kann ich, das ist noch Philosophie. Die Frage, ob ich ganz ohne diese Stützung einer solchen Offenbarungstradition kann, ist eine andere Sache. Wie gesagt, der Plato hat es noch nicht mal geschafft. Nicht? Aber dann kommt nochmal eine eigene Stufe und das ist dann wirklich Theologie, dass jetzt Jesus Christus Gott von Gott und Licht vom Licht und wahrer Gott vom wahren Gott ist. Das geht nicht mehr philosophisch. Ich kann dann hinterher philosophisch darüber nachdenken. Es gibt vor allen Dingen heute in Frankreich Leute. Der Père Thiet war also einer, der das war so ein Stück weit dessen Lebensaufgabe, also da eine philosophische Christologie zu entwickeln. Was ich da schon sagen könnte in der Richtung. Nicht? Aber sowas macht auch nur jemand, der schon Christ ist. Und versucht das dann im Denken einzuholen.
Aber ganz geht es ja nicht, sonst wäre es ja weder Surprise noch Joy.
So ist es. Ja, ja, die,
das
ich meine.
Das ist lustig an beiden Wörtern. Das Surprise. Surprise muss etwas sein, was
so ist es.
Und ja. Das Joy eigentlich so ist.
Nicht? Also dieses Surprise hat er deswegen, weil das so blitzartig in mir auftritt. Nicht? Ich liebe und denke nichts und auf einmal trifft mich dieser Sehnsuchtsschmerz dann. Deswegen ist das so eine passende Zeile, die er da gefunden hat in einem dieser Wordsworth-Gedichte, um das da aufzunehmen. Also, dann macht er, also wir waren bei dem Prosa, um Himmels Willen, diese Prosa-Sachen hat er jetzt für die Erwachsenen diese, eine Trilogie geschrieben. Das erste ist Out of the Silent Planet, also außerhalb des schweigenden Sterns. Der schweigende Stern, das ist die Erde. Die Erde schweigt, weil die Erde in der Hand des Herrn der Welt ist, um das mit dem Neuen Testament zu sagen. Der Engel, der für den Stern zuständig ist, bei den Griechen sind ja die Götter für die Sterne zuständig, nicht? Mars, Venus und so. Und diese Götter haben schon die Kirchenväter dann zum Teil als Engel gelesen, entweder als gute oder böse Engel. Die treten dann an diese Stelle, beim Aristoteles sind das die reinen Formen. Und daher hat dann der Thomas von Aquino so ihre Engellehre von der Vorstellung, von dieser aristotelischen Idee, alles ist zusammengesetzt aus Materie und Form. Form ist nicht der äußere Umriss, sondern diese Was-Kraft, die das festhält. Und es gibt zwar keine Materie ohne Geformtheit, auch der größte Schlammzeug hat eine Form, nämlich dieses Schlammes. Nicht? Also es gibt keine reine Materie, sondern Materie ist immer schon geformt, aber, sagt der Aristoteles, es gibt reine Formen ohne Materie. Und die stehen hinter den Sternen. Und die heißen jetzt im Volksglauben der Leute, sind das die Götter. Venus, Mars, Merkur, so heißen ja auch die Sterne, ne? Unsere Planeten. Dass das da auftaucht. Und jetzt kommen die Kirchenväter und sagen, das sind Engel. Und jenseits des schweigenden Sterns, das spielt zwar auf dem Mars, aber der Mars ist nicht der schweigende Stern, sondern auf den Mars werden da zwei Leute hier von der Erde hin geschickt und stellen da der eine Böses und der andere versucht, das zu verhindern, dort an. Das ist also der erste Roman, Out of the Silent Planet, im Deutschen, also jenseits des schweigenden Sterns. Und der zweite heißt Perelandra, mit dem schon genannten Untertitel im Deutschen, oder der Sündenfall findet nicht statt. Das ist ein Venus-Roman. Und auf dem Venus-Roman gibt es ein neues Urpaar, und das kriegt die Aufgabe, erstmal nicht ans feste Land zu gehen, sondern zu warten, bis Gott das erlaubt. Und wiederum wird da ein Bösewicht hingeschickt, derselbe Bösewicht, der da schon auf dem Mars war. Und eben ein Guter, der Ransom, der dann mit dem kämpfen muss. Und am Ende findet der Sündenfall tatsächlich nicht statt. Und es gibt einen herrlich paradiesischen Schluss. Und der Lewis kann unglaublich schön, also Düfte und Farben und Freude und dieses Paradiesische da beschreiben. Es ist unglaublich, wie er das hinkriegt. Und deswegen war das auch so ganz lange sein Lieblingsroman. Er hat schon in frühen Jahren angefangen, was zu machen und probiert über den Amor-Psyche-Mythos, den wir ja auch durch Apuleius, also in der Literatur, erhalten haben, wo der da ist, Psyche, die eben geopfert werden soll den Göttern, Psyche heißt Seele, nicht? Und die dort, sie wird von der Göttin Venus verfolgt, weil die Menschen so von der Psyche angetan sind, dass sie sie behandeln wie eine Göttin. Der Sohn von der Venus aber, der Cupido, der kleine Cupido, also dieser Amor, der ist eben jetzt nicht klein, sondern der ist eben groß und der heiratet die Psyche. Und die Psyche darf ihn aber niemals sehen, sondern das ist also immer nur nachts und sie darf keine Lampe anmachen. Und ihre Schwestern aus Eifersucht reden ihr ein, das sei ja doch ein Ungeheuer und sie muss doch mal Licht anmachen oder so, um zu sehen, wer das ist. Und daraufhin wird sie ja dann vertrieben, dann muss sie verlassen und macht dann also dann schlimmes Leben durch, bis am Ende alles wieder gut wird. Und dieses Material, das wir da in dem Roman über den Esel, den goldenen Esel bei Apuleius haben, das hat den Lewis schon als jungen Mann beschäftigt und das ist sein letzter und tiefster Roman geworden. Dort ist die Hauptfigur eine der Schwestern von der Psyche. Die ist eine Königin im Kleinasien irgendwo um die Zeit von Jesus Christus drumherum. Und erlebt eben dort, liebt eben ihre Schwester Psyche, aber liebt sie mit einer besitzergreifenden Liebe und will sie nicht hergeben. Und deswegen kommt es eben dann zu diesem Unglück und sie setzt sich dann mit den Göttern auseinander. Dieses Buch heißt im Englischen Till We Have Faces. Im Deutschen heißt es, du selbst bist die Antwort. Weil sie also da fürchterlich leidet und das dann auch den Göttern ins Gesicht sagt. Und dann antworten die Götter und sagen, hast du denn jetzt die Antwort gefunden auf deine Fragen? Und dann sagt sie ja, nämlich ihr Leben selber. Sie begreift schon, dass sie eigentlich immer so selbstisch und besitzergreifend geliebt hat, wie eben die Mrs. Moore. Die das immer so alles so behauptet und festhalten will. Und da stößt sie durch und sieht das ein. Und dann kommen hinter den Göttern dann der große Gott. Und dann ist alles da im Lot. Das ist ein besonders schwieriger und dichter, aber auch von der Sprache her und allem sicher sein schwergewichtigstes Buch. Das Buch, was am schönsten, das darf ich noch gerade sagen, und dann ist schon wieder Schluss. Was, glaube ich, formal am geglücktesten ist, ist The Great Divorce, die große Scheidung. Das ist eine Antwort auf ein Buch von William Blake, der hat ein Buch geschrieben, Die Hochzeit von Himmel und Hölle. Gut und Böse gehören zusammen, hatte ich vorhin schon davon geredet. Und gegen dieses Buch, Hochzeit von Himmel und Hölle, schreibt Lewis ein Buch, The Great Divorce, die große Scheidung. Da dürfen die Leute aus der Hölle für einen Tag in den Vorhimmel. Und im Vorhimmel kommen Verwandte oder Lebenspartner oder Freunde tauchen auf und versuchen, die Leute zu bereden, dass sie sich doch erlösen lassen. Und das gelingt nur in einem Fall, in dem erzählten Buch. Die anderen sagen alle, zum Beispiel eine Mutter kommt da und dann sagt die Tochter, komm doch auch in den Himmel. Sagt, ja, bist du denn glücklich? Ja, ich bin glücklich. Sagt, was ist das für eine Geschichte? Du bist glücklich ohne deine Mama? Da gehe ich gleich wieder runter oder so, ne? Oder es kommt so ein Dogmatiker und trifft da oben seinen Freund und sagt, ja, wir haben hier früher darum gesponnen, es ist alles wirklich viel einfacher, als du denkst. Oder so sagt er, ja, wenn das so ist, also ich wollte sowieso heute noch einen Vortrag halten über das, was Jesus hätte besser machen können, da in der Hölle, das muss ich ohnehin noch heute machen, und geht also wieder zurück oder so. Also wo so deutlich wird, wie dieser wichtige Satz von Lewis, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Es ist nicht so, dass die Hölle ein großes Gefängnis ist, und der gütige Gott sperrt da Leute ein, wie das also bei Dante ist, die an sich sehr nett sind und die der Dante auch mit Respekt und Freude behandelt, wie zum Beispiel den Odysseus oder so, dass die da einfach bloß drin sitzen im großen KZ, sondern der Lewis sagt, die Tore der Hölle werden von innen zugehalten. Das ist das, was wir Trotzen nennen. Das kennen wir alle, seit wir 2,5 sind. Geschieht meiner Mutter recht, dass ich mir die Finger erfriere. Das ist gemeint.
Nee.
Ja, wer die ihm zuhält, ja, wenn einer sie zuhält, dann, die Leute sagen, dann hätte die Liebe verloren. Das ist nicht wahr, die Liebe verliert nie. Entweder die Liebe schafft es, meine Hartherzigkeit zu besiegen und dann ist es wunderbar. Und wenn nicht, dann gibt sie mir die Kraft, weiter Nein zu sagen. Denn wo nehme ich die Kraft denn anders her als von ihr? Das ist ja nicht so wie bei uns, willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein oder so. Sondern hier geht es wirklich so zu sagen, nein, ich habe das, Lewis drückt das mal so aus und so habe ich es dann auch von ihm übernommen, was wir nur beten, dein Wille geschehe. Gott tut das, der tut unseren Willen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Richtige wollen. Denn was wir wollen, tut er. Und wenn wir nichts anderes suchen als uns, dann finden wir auch nur uns, dann haben wir aber was. Dann haben wir aber was. Also das müsste man nochmal gucken. Also er erfüllt unsere Wünsche selbstverständlich hinterher, weil er uns respektiert. So wie bei Thomas steht, Gott behandelt das Geistgeschöpf magna cum reverentia, mit großem Respekt. Und wenn wir uns unser Unglück wünschen, niemand tut uns das an, außer wir selbst. So gefährlich, wie wir selbst für uns sind, ist niemand. Da können Sie lange rumgucken. Vielen Dank und bis in 14 Tagen.